Aufenthalt, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat, demnächst auch ein bisschen öfter, gibt's hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Rosi Degen-Faschinger und Gudrun Meyer von den Rabdaldirndln. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ich stelle mir gerade vor, da sitzt jemand daheim, der oder die vergangenen Jahre theatermäßig unter einem Stein verbracht hat. Hört nun diese Intro und denkt sich, Rabdaldirndln macht der Haubentaucher jetzt auf Volksmusik Schlager. Wie oft passiert euch sowas noch?
Gerade erst am Sonntag wieder, als wir den Nestroy-Preis entgegengenommen haben und uns dann für die Pressefotos auf der Bühne getroffen haben, hat uns dann auch ein Fotograf ganz verwirrt angeschaut und gesagt, na, aber ihr seid jetzt die Rabdaldirndln, aber da fällt ja wer, oder? Aber dann habe ich gesagt, nein, ich glaube, du meinst die anderen. Ja, die gibt's ja wirklich, gell, die Rabdaldirndln. Und dann habe ich gesagt, ja, uns gibt's auch wirklich. Wir werden immer wieder angesprochen, ob wir die volkstümliche Musikgruppe sind.
Und ihr werdet auch noch für Zeltfeste gebucht?
Gebucht werden wir nimmer, ne? Weil ich glaube, es ist mittlerweile allen klar, dass es die Rabdaldirndln mit zwei A's nicht mehr gibt. Ich glaube, die eingefleischten Fans wissen das. Und ja, aber ich glaube, im Publikum passiert es immer wieder, das ist uns vielleicht gar nicht so bewusst, dass immer wieder Leute drinnen sitzen, die glauben, sie kommen zu einer volkstümlichen Veranstaltung. Im besten Fall ist uns in Feldbach, das ist jetzt schon einige Jahre her, im besten Fall gehen die Leute dann raus und sagen, boah, ich habe mir die Rabdaldirndln erwartet, aber das war auch richtig gut.
Sehr gut.
Ja.
Um noch einmal auf dem Thema herumzureiten, bevor wir dann das Thema wechseln, der Gregor Schenker hat 2009 geschrieben, so erwarteten in einem Wirtshaus in Altenberg Berlins 300 Zuschauer eigentlich die Namensvetterin und sahen dann die Revue und so weiter und so fort. Da haben wir gedacht, wenn das wahr ist, was er da schreibt, haben wir euch die nicht gnadenlos ausgepfiffen, wenn da 300 Leute sitzen und sich denken, da gibt's jetzt Musi?
Auspfiffen haben sie uns nicht, aber wir haben sehr wohl gespürt von der Bühne aus, wie das Ganze losgegangen ist. Das Stück hat geheißen 15 Jahre Rabdaldirndln, eine Gala, obwohl wir erst seit, glaube ich, 2 Jahren gemeinsam gearbeitet haben unter diesem Namen. Und es war eine Volksfeststimmung im Publikum und wir haben gedacht, wow, wie toll.
Jetzt habt ihr es geschafft.
Und das hat sich im Zuge der Aufführung sehr verändert und sie sind ganz still geworden und es sind, glaube ich, auch einige gegangen. Ja, es war eine interessante Erfahrung.
Aber ihr habt es gut überstanden.
Absolut.
Also jetzt im Ernst, die Rabdaldirndln, wie ich das schön aussprich heute,
ja.
Ich habe geübt, sind ein Theaterkollektiv aus Graz, gegründet 2003, sagt man.
Stimmt.
Ja, bestehend aus Barbara Kali, Rosi Degen-Faschinger, Bea Dermont, Gudrun Meyer sowie bis 2021 Gerda Seiko. Und wenn ich es richtig verstanden habe, euer Rabdal ist eher fiktiv. Ist das so?
Genau, das ist so.
Sehr
Deswegen
gut.
Auch mit einem A.
Und dann haben wir gedacht, gut, die anderen zwei haben jetzt Pech gehabt. Ich stelle euch zwei zumindest kurz vor, damit meine Hörer und Hörerinnen ungefähr wissen, wer ihr seid. Das von der Gudrun habe ich von der Website des Schauspielhauses Graz geklaut. Ja, ich nur ganz kurz. Gudrun Meyer, geboren 1975 in Fürstenfeld, musste sich bereits in der Volksschule dem Schauspiel zuwenden, da der Berufswunsch Gendarme für ein Mädchen nicht adäquat erschien. 1983 erste Hauptrolle als Ermittlerin im Stück Der Maulwurf von Ilz, arbeitet seit 2003 als selbstständige Schauspielerin und Regisseurin. Zufriedenes Nicken. Und das habe ich von der Website des Dyriate geklaut. Rosa steht da, Degen-Faschinger, geboren 1982 in Graz, fand ihre Theaterstimme im frühen Alter von 13 Jahren. Nach einem Studium der Anglistik und Germanistik in Graz studierte sie amerikanische Literaturwissenschaft in den USA und lehrte an verschiedenen Schulen sowie an der Karl-Franzens-Uni in Graz. Rosi steht jetzt da. Degen arbeitet seit 2009 als selbstständige Künstlerin. Auch korrekt, super. Gudrun, als Polizistin verdient man wesentlich besser als im Theater vermutlich oder zumindest ein bisschen besser Und man ist halt draußen bei Wind und Wetter und muss sich vielleicht sogar von Sturmfans anmaulen lassen. Also die Berufswahl passt dann in Summe doch.
Ja, auf alle Fälle. Ich wollte ja immer Gendarm werden, weil mein Vater Gendarm ist. Also ich habe ja sehr früh Berufserfahrung mit dem Gendarmerieberuf gehabt. Und und deswegen weiß ich auch, dass man als Gendarm oder als Polizist, mein Bruder ist auch Polizist, wesentlich mehr verdient, okay, als ich gerade verdiene. Aber ich verdiene auch nicht so schlecht.
Passt da
und
gut.
Genau, und ich muss nicht bei Wind und Wetter draußen stehen und mich blöd anmaulen lassen von ganz vielen Leuten, sondern ich kriege Applaus meistens, wenn ich wo auftrete, kriege ich Applaus.
Polizisten, was bei Polizisten in Echtzeiten passiert,
echt
sollte man passiert. Vielleicht öfter mal machen.
Ich natürlich, weil ich familiär vorbelastet bin.
Applaudierst du immer sehr, sehr schön die Kreuzung gemanagt.
Nein, ich war jetzt nämlich damals bei der letzten Generation, habe ich mich hinter die letzte Generation als Künstlerin gestellt. Und da bin ich dann wirklich zur Polizei hingegangen, zur Pressesprecherin, und habe mich bei ihr bedankt, wie achtsam und wie super toll die auch mit dieser Situation umgehen. Und natürlich glaube ich, weil ich halt das schon auch ein bisschen von der anderen Seite kenne.
Auch nicht immer fürchte, ich kenne Leute, die haben 500 Euro Strafzahl, weil sie dort herumgestanden sind. Aber das ist halt das System. Rosi, was hast du in den USA gelernt, was dir hier beim Leben und Spielen hilft?
Das ist eine lustige Frage, das ist schon sehr lang her. Also ich habe gut Englisch gelernt, das hat mir wahrscheinlich in der Produktion mit Toxic Dreams ein bisschen geholfen. Und ansonsten, glaube ich, kann ich mich an einen wahnsinnigen Kulturschock erinnern. Also ich war Anfang 20, ich war ein Jahr am Williams College Austauschstudentin und habe Deutsch unterrichtet. Und was mir neu war, ist, dass sich alle ständig grüßen, und zwar mit Namen. Und ich bin über den Campus gegangen und es sind mir, ich weiß es nicht, gefühlt 100 Leute entgegenkommen und jeder hat gesagt, Morning Rosie, Hello Rosie. Und ich habe keine Ahnung gehabt, wer das alles ist, weil es war mir unmöglich, mir zu merken, wie die alle heißen. Und dann war die Sprache neu und ich war wirklich, es war wie in einem Albtraum eigentlich. Und vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen, ich bin nach wie vor schlecht im Namen und Gesichter merken, aber vielleicht bin ich jetzt ein bisschen besser durch die Erfahrung.
Ja. Du musst in Zukunft das Publikum grüßen. Christi Hans. In eurem jüngsten Stück Halbzeit zieht ihr eine Zwischenbilanz und berichtet auch kurz von einer Klage der Chefin der Original-Hardcore-Band Raabtal-Dirndl gegen eure Namenswahl. Wie war das kurz zusammengefasst?
Ja, es gab 2009 plötzlich einen Kommentar auf unserer Homepage, dass von besagter Sängerin der Raabtal-Dirndl, der volkstümlichen Musikgruppe, dass wir unseren Namen ändern müssen, weil sonst wird sie rechtliche Schritte ergreifen, weil wir ihren Namen in den Schmutz ziehen. Also wir haben damals so eine schlechte Kritik, wir haben einfach im Schauspielhaus Aufplatzen gespürt und dieser Kritiker hat dieses Stück nicht gemocht und hat es auch so hineingeschrieben. Und die Sängerin hat sich eben bei uns gemeldet und hätte darauf bestanden, dass wir unseren Namen ändern, was dann aber, nachdem wir Rücksprache gehalten haben mit einem Rechtsanwalt, der gesagt hat, sie kann uns das nicht befehlen, weil Raabtal-Dirndl ist kein geschützter Name, sie gibt es nicht mehr. Und das haben wir dann, ist ein E-Mail-Verkehr zwischen uns dann hin und her gegangen und irgendwann hat sie das dann aufgelöst.
Also nur so für alle jungen Menschen da draußen, wenn ihr euch jetzt die Nockies nennen wollt, mit eurer Theatergruppe, überlegt es euch vielleicht.
Genau.
Nehmt nur tote Bands. Es ist ja kein großes Geheimnis und wir haben es im Vorgespräch kurz angedeutet, der Haubendacher hat eine gewisse Affinität oder vielleicht ein Gespür für Preise. Die Nawa Ebrahimi war da und wenige Wochen später Boeing-Bachmann-Preis. Clemens Setz hat den Büchner-Preis sogar schon vor unserem Interview bekommen, weil er so ein höflicher Mensch ist. Und ihr Termin ausgemacht für den Podcast und zack, Nestreu-Preis für die beste Off-Produktion. Das ist das Größte, was es in dem Segment in Österreich zu gewinnen gibt, würde ich mal meinen. War das jetzt eine große Überraschung? Und unabhängig davon, wo steht die Statue?
Also ich denke mal, wir haben natürlich immer wieder gedacht, na gut, wir könnten jetzt schon irgendwann, würde uns der Nestreu schon zugestehen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hab schon abgeschlossen gehabt. Ich möchte, ja, dann kriegen wir einfach nicht als Steirerinnen. Das ist einfach halt auch ein Wiener Theaterpreis. Und selbst wenn die Best-of, glaube ich, schon österreichweit ist, aber wir sind da anscheinend wirklich weg vom Schuss und vielleicht auch, wie wir dann halt auch produzieren, dass uns das Land und quasi auch unsere Stücke am Land funktionieren, ist anscheinend nicht Nestroy-Preis fähig. Und umso mehr freut es mich jetzt, dass das anscheinend doch so ist. Also bei mir ist es schon, kann jetzt nur für mich reden, für mich war es schon eine große Überraschung und ja.
Und wo steht der Häfen jetzt?
Der Häfen steht jetzt momentan bei der Nadja Brachvogel, bei unserer Regisseurin für Ahnfrauen. Es war sehr lustig, weil auf der Bühne war das noch sehr lustig, dieses Ding zu halten und in die Luft zu halten und fotografiert zu werden. Und spätestens dann, wie es Richtung Feier gegangen ist, war es ein lästiges Drum. Und die Nadja hat ihn ins Hotelzimmer gebracht und hoffentlich mit nach Graz gebracht und der dürfte jetzt in ihrer Wohnung stehen.
Das wird so ein Wanderpokal dann, denke ich, oder? So alle Jahre wechselt man mal durch. Ich meine, ihr werdet das jetzt wahrscheinlich regelmäßig gewinnen, dann ist es auch nicht mehr so.
Das denke ich nämlich auch.
Wir machen so lange weiter, bis wir dann 5 Nestroys haben, dann haben wir überall einen stehen.
Der Haubendacher schrieb im Jänner 2023 über die eben ausgezeichnete Produktion Ahnfrauen wie folgt: Wie überhaupt das Konzept, die Inszenierung, die Regie und die Dramaturgie von den Dirndln sowie von Nadja und Martin Brachvogel voll aufgeht, ganz ehrlich, das bitte gern beim Theaterpreis einreichen. Das war aber wahrscheinlich trotzdem nicht der Auslöser und ihr habt es ja schon gesagt, es gibt eigentlich keine Einreichung. Wie läuft das ab? Wer sucht da was aus?
Naja, wir haben es in Wien, also jetzt, weil du von Überraschung gesprochen hast, ich glaube jetzt, dass wir nominiert sind, war so überraschend, ist es nicht mehr gekommen im Herbst. Wir haben es, wann war das Gastspiel? Im Jänner im Kosmos-Theater. Und da haben dann die Vögelchen schon gezwitschert, dass da gewisse Juroren im Publikum sitzen und dass da offenbar schon die SMS geschickt werden, bitte anschauen, kommen. Und wenn dann halt in den Folgevorstellungen noch mehr Leute aus der Jury kommen, dann weiß man schon, okay, es interessiert offenbar. Und genau, dann haben wir halt, Jänner ist lang her und im September haben wir dann, glaube ich,
Ich habe mir nämlich gefragt, schauen sich die einfach Videos an oder gehen die dann wirklich hin in die Stücke, die offensichtlich interessant sind? Und wenn ihr das ein bisschen mitkriegt, ist man dann ein Hauch aufgeregter oder ist das eh schon wurscht, weil bei euch ist ja eigentlich eh der Wahnsinn, eure Mamas sitzen da teilweise im Publikum, für was Ärgeres kann es ja wahrscheinlich nicht geben, ne?
Da hast du völlig recht. Also ich glaube, das war für mich die aufregendste Vorstellung, als ich gewusst habe, dass meine Mutter im Publikum sitzt, ja.
Hoffentlich hat sie nette Sachen gesagt. Der Fritz Ostermeier hat das letzte Mal gesagt, wie er seiner Mama ganz stolz was erzählt hat, hat die gesagt, haben die keinen Besseren gefunden. ja, eure Mütter haben recht unterschiedlich auf das Vorhaben reagiert, wenn ich mich dunkel erinnere. Manche haben da ziemlich intensiv mitgearbeitet und manche haben sich eher bedeckt im Hintergrund gehalten. Aber stolz sind sie jetzt letztlich alle, spätestens seit dem vergangenen Wochenende, oder?
Auf alle Fälle. Ich habe meine Mutter total falsch eingeschätzt, wie das ja oft einmal in so Mutter-Tochter-Beziehungen ist. Weil ich habe irgendwie mir immer gedacht, na, Mütterstück mit meiner Mama. Ich habe ein total gutes Verhältnis mit meiner Mama, aber das wäre mir, ich weiß es nicht. Und ich wollte dann auch kein Interview führen mit ihr, weil ich mir denke, ich glaube, ich komme da auch nirgends anders mehr hin. Aber am gewissen, ich bin über 40, da gibt es einfach eine ewige Beziehung. Und dann hat die Nadja das Interview geführt. Und ab da war ich so wahnsinnig froh, weil ich meine Mutter nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt habe und sie auch so wahnsinnig wertschätzend wahrgenommen habe, was ich manchmal dann so im Alltag nicht so wahrnehme. Und also sie war auch vor dem Stück schon begeistert von der Nadja, da war sie irgendwie so, das war so nochmal so ein der volle Bringer und beim Stück dann sowieso hellauf begeistert und jetzt der Preis ist für sie das Größte, was man sich überhaupt vorstellen kann.
Also das haben ja auch die Mamas ein bisschen mitgewonnen, quasi den Häfen.
Genau.
Ihr arbeitet offensichtlich gern mit Soziologinnen zusammen. Wie geht das vor sich? Ruft sie da einfach an auf der Uni und sagt, habt ihr da irgendwen, der sich für das und das auskennt? Ich hätte gern über dies oder das was gewusst oder habt ihr da einfach einen regen Freundinnenkreis oder wie läuft das?
Die Karin Skaria Braunstein hat sich bei uns gemeldet. Also die ist auch die Soziologin unseres Herzens, die auf der Uni ist. Die hat auch schreibt auch gerade ihre Doktorarbeit drüber. Ich weiß jetzt das Thema nicht genau. Und ich glaube, im Zuge dessen hat sie sich quasi bei unterschiedlichen Theatergruppen und Künstlerinnen auch gemeldet. Und das war, ist ein Wahnsinn. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob wir so von uns auf eine Soziologin gekommen wären, aber so in der Arbeit dann, weil sie dann doch immer wieder bei Produktionen wirklich sehr intensiv dabei war oder jetzt kommt sie auch immer wieder so als Outside Eye irgendwie zu einer Produktion, ist es wahnsinnig bereichernd jedes Mal, so jemanden auch dabei zu haben.
Sie hat ja, also ihr ein Interesse von ihr ist, wie man, wie so ein künstlerischer Prozess vor sich geht, wie man zu einem Stück kommt, was ja eine sehr spannende Fragestellung ist und was man sich eigentlich, wenn man bei den Proben nicht dabei ist, überhaupt nicht vorstellen kann. Und das werden wir auch sehr oft gefragt. Wer schreibt denn eigentlich bei euch? Und
das wäre übrigens das? Meine nächste Frage gewesen. Irgendwie hat die Kollegin meine Fragenliste geahnt. Ja, wie entstehen denn Stücke bei euch? Trefft ihr euch da regelmäßig zur Abstimmung? Gibt es da fixe Rollenverteilungen? Wie passiert das?
Weder Abstimmung noch Rollenverteilung, also Abstimmung, weiß jetzt nicht genau, was du meinst.
Naja, dass man sich regelmäßig trifft und sagt, ich habe da jetzt eine Idee zuerst und dann, ich habe jetzt die Idee zu einem Entwurf gebastelt und aus dem Entwurf wurde dann ein Skript und ich weiß nicht wie.
Okay, also den Entwurf gibt es ja schon eine lange Zeit vorher, weil wir natürlich als freie Gruppe auch immer um Förderungen ansuchen und zum Teil einfach 3 Jahre im Voraus planen, was wir machen. Das sind, und da gibt's dann schon ausgearbeitete Konzepte und da treffen wir uns und setzen uns zusammen und überlegen, was interessiert uns und wozu würden wir gern ein Stück machen, mit wem. Also so werden einmal die Teams erstellt. Dass das jetzt alles genauso umgesetzt wird, wie das festgeschrieben ist, muss nicht immer so sein. Die Welt verändert sich, auch unsere Themen verändern sich. Da kann es dann schon sein, dass man das eine Konzept dann raushaut und was völlig Neues macht. Und die Probenarbeit, wir arbeiten auch immer mit einer Regie, die wir uns holen, die das dann natürlich auch steuert und die dann auch kommt mit Ideen einmal zum Ausprobieren, wo wir dann gemeinsam schauen, wo wir dann was improvisieren oder was schreiben und dann mal schauen, ob das was kann, ob das was ist. Und so handeln wir uns langsam vorwärts und so entsteht auch der Text entweder in den Proben oder dann hat man eine Idee für einen Monolog, sage ich jetzt einmal, oder für einen Text und schreibt zu Hause. Manchmal schreiben wir auch in den Proben und dann wird das wieder angeschaut und verändert. Und also es kann dann sich bis zum Schluss hin auch noch einiges tun.
Das heißt, ihr schreibt eigentlich alle an dem Teil da herum?
Ja.
Es ist nicht so, dass zum Beispiel die Renate ihre Renate-Rolle schreibt oder so, sondern…
Es passiert manchmal sogar, dass man einen Text, ich schreibe einen Text und die Bea hat dann aber dann auf der Bühne oder eignet sich ihn an, weil es bei ihr einfach besser gerade passt oder so. Es gibt niemanden, der sich hinsetzt und ein Stück schreibt, sondern das Stück entsteht in einem gemeinsamen Prozess. Mhm. Und da sind einfach ganz viele, da sind Recherchen dabei, da sind Interviews dabei und aus diesem ganzen Material selber geschriebene Monologe oder Geschichten oder Stream of Consciousness oder was. Und aus diesem ganzen Material entsteht dann dieser Stücktext.
In der Presse von 2018 habe ich folgende rührende Passage gefunden. Nein, rufen Rosi Degen und Gudrun Meier wie aus einem Mund, wenn man sie fragt, ob sie privat noch Dirndln tragen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Aber sagen wir mal, die Agentur vom Aufsteirern ruft an und bietet euch 40.000 Euro für einen Auftritt dort. Was sagt ihr?
Ich glaube, da bin ich nicht da.
Okay. Weil ich meine, eigentlich wäre es ja reizvoll. Ihr habt ja auch vor 300 Leuten irgendwo da in der Nähe von Linz gespielt, die sich wahrscheinlich was anderes erwartet haben.
Na gut, da haben wir ein Stück gespielt, auf das wir wahnsinnig stolz waren.
Ja, ich meine, die Agentur vom Aufsteirern wird euch ja wahrscheinlich auch nicht sagen, was ihr spielt.
Also das glaube ich auch. Ich finde, es kommt schon auf den Rahmen drauf an und was, ob eben, wenn wir dort frei sind und machen können, was wir wollen.
Ich sehe gerade, dass die Raptaldieren sich live im Studio in 2 Fraktionen
teilen. Nein, wenn es darum geht, quasi ein Statement abzugeben und das, wenn das möglich wäre, könnte man sich das überlegen. Natürlich würden wir keine Und nicht sagen lassen, was wir dort machen sollen.
Im Dirndlkleid? Wir würden
so, nein, das habe ich aber nie gesagt. Nein.
Ich habe mir das jetzt schon so vorgestellt.
Wäre natürlich.
Das haben Sie nicht verstanden.
Nein, also das war jetzt nicht in meiner Frage inkludiert.
Das Lustige ist, darf ich nur ganz kurz, Dirndl ist für mich sowas von überhaupt kein Thema mehr, nämlich weder für noch gegen. Ich denke mir, wenn es passt, ich bin jetzt mittlerweile, wohne ich wieder am Land, wenn dort der Sinnkreis fürs Foto Dirndl anhat, dann habe ich dort mein Dirndl an. Das finde ich mittlerweile auch schon ein bisschen so ein. Es gibt die Dirndln tragen und die nicht. Ich finde, wir müssen da wieder ein bisschen mehr zusammenkommen und nicht das Dirndl als so ein Statement für rechts oder für was auch immer irgendwie sehen, ohne dass ich das jetzt dir unterstelle.
Mir eh nicht,
ja. Aber ich finde, dass bei Sinnkreis Heinersdorf ein Dirndl anhaben, damit habe ich auch kein Problem. Ich habe das jetzt anders verstanden, ob wir quasi käuflich sind und für 40.000 Euro, weil prekäre Künstlerinnen uns in ein Dirndl stellen und dann so quasi Werbung für Aufsteirern machen.
Gut, da wäre ich auch dabei. Ja, da bin ich auch bei dir. Ich habe es einfach anders verstanden.
Ja, nein. Aber jetzt weiß die Agentur vom Aufsteirern zumindest, wie sie anrufen.
Sie müssen uns richtig, am richtigen Moment Fuß erwischen.
Ich würde jetzt erst bei der Gudrun anrufen, würde mal schauen, dass sie weiterkommen. Was mich noch zu der Frage bringt, wie fallen bei euch Entscheidungen? Weil jetzt seid ihr zu viert, früher mal war es zu fünf, da geht es rein arithmetisch leichter. Wie macht ihr das zu viert? Weil es wird ab und zu Grundsatzentscheidungen geben, was machen wir als nächstes, wo machen wir was als nächstes, wen fragen wir als nächstes.
Auch wie viele Gastspiele spielen wir, wie oft können wir unterwegs sein. Es gibt zwei Mütter in der Gruppe, insgesamt sechs mittlerweile schon etwas größere Kinder, aber doch noch, die brauchen doch noch Betreuung. Ja, das ist halt immer ein Ausverhandeln. Wir reden viel miteinander. Manchmal zu wenig, weil einfach so viel los ist, dass es dann schon so zu ein bisschen Sackgassen führt und dann reicht es halt irgendeiner und dann muss man es doch besprechen.
Wird der Vertrag unterschrieben und dann ist aus.
Ich finde jetzt so beim Thematischen her, denke ich mal, ist es wirklich so, dass Dinge, wo nicht alle dahinter stehen können auch gar nicht passieren. Und deswegen gibt es bei uns, ich weiß jetzt nicht, wie da der Aushandlungs-, aber man merkt das ja irgendwie, wenn man mit einer Idee kommt, die auf ein Nichts trifft. Also wir sind einfach da glaube ich, sehr wenig stur, sondern wir wissen, okay, wir kennen das nur, wenn wir zu viert hinter dem stehen, zu viert, also dann können wir das machen. Mhm. Und natürlich gibt es manchmal irgendwie so Ideen, glaube ich, aber die verpuffen dann eh gleich im Nirgendwo, wenn nicht alle vier sofort da sind.
Ihr habt zwar gesagt, es hat ein bisschen eine heftigere Kritik über die Geschichte im Schauspielhaus gegeben. Ich habe mit meiner Recherche eigentlich gar keine schlechte Kritik über die Raptaldienern gefunden. Vielleicht hätte ich nicht DuckDuckGo verwenden sollen, sondern Google, wurscht. Habe ich was übersehen? Und wenn ja, was war der bisher wildeste Verriss?
Na eh der. Ich glaube, er hat sich sogar aufgeregt über die Kartenpreise. Dass das so, ich fällt da noch was ein.
Aufplatzen abreißen in Salzburg. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, das war auch, ich glaube, in den Salzburger Nachrichten haben wir auch eines für Abreißen eine ganz schlechte Kritik gekriegt. Einen richtig persönlichen Verriss. Der ist uns, schaut, so sind wir, dann vergessen wir gleich wieder.
Nein, wir haben da eine Strategie. Wir sind ja dann, wenn wir wo spielen, meistens gemeinsam in einer Wohnung und dann gibt's halt nach der Premiere, kommen dann irgendwann die ersten Kritiken rein. Und wenn wir so einen richtigen Verriss kriegen, dann probiert immer die Babsi, das vorzulesen und das Gute zwischen den Zeilen herauszuhören.
Eben, und das kann ich mir erinnern, war in Salzburg.
Das ist richtig.
Unmöglich. Hat sie gut gemacht.
Ach so.
Nein, hat sie sehr gut machen müssen, das Dazwischenlesen.
Schön, das wird vielleicht auch die Journalisten und Journalistinnen draußen interessieren, was mit ihren Kritiken passiert. Sie werden zu neuen Stücken womöglich.
Genau.
Was passiert eigentlich auf dem Bauernhof in Heinersdorf, wenn kein Theater ist? Wenn das da
ist
nicht
jetzt,
so privat
ist jetzt gerade ein Schacht betoniert worden.
Ah ja, wäre schön, ja.
Und drei Laufenden rennen herum.
Aber was ich mir halt gefragt habe, Nebenerwerbslandwirtin bist du ja nicht, ne?
Nein, ich hab ein bisschen einen Wald. Also ich wollte gerade sagen, es wird Holz geschnitten, der Traktor fährt hin und wieder schon auch aus. Ja, wenn ich so Rasenschnitt und so weg tue, ich kann auch Traktor fahren. Aber es ist in dem Sinn, es ist hinten ein bisschen Wiese dabei und 2 Hektar Wald. In dem Sinne ist es eine sehr, sehr kleine Landwirtschaft.
Also, was man auf jeden Fall sagen kann, ich war ja heuer im Sommer das erste Mal. Später aber doch eine richtig schöne Location, muss man sagen. Also für alle, die noch nicht dort waren, ich nehme an, die Rabtaldirndln werden nächstes Jahr dort wieder was spielen, oder?
Spätestens in zwei Jahren.
Dann fahrt bitte hin, weil das ist es wirklich wert.
Und er wird belebt, der Hof. Also du lebst ja draußen.
Ich lebe da draußen, genau.
Es gibt auch was zum Trinken zum Beispiel.
Genau. Also es gibt dort nicht nur das Hoftheater, sondern es gibt auch einfach dort mein Leben. Ich glaube, das merkt man ein bisschen, dass es nicht
nur… Und der Vorteil ist, wenn man vorbeifährt, so wie ich beim ersten Mal, man findet trotzdem hin, weil so groß ist Heinersdorf nicht. Die Reika ist, glaube ich, auf der anderen Straßenseite.
War einmal, ja, die gibt es nicht mehr.
Okay, mal schaut. Was ich mich noch gefragt habe, wo war es denn so außerhalb der Steiermark schon unterwegs? Also Wien, haben wir gesagt, ist, glaube ich, wichtig, nicht nur, wenn man einen Estrel-Preis gewinnen will, sondern auch sonst für die Sichtbarkeit. Wo wart ihr sonst so in den letzten Jahren?
Wir sind immer wieder in Salzburg bei der Sommerszene.
Lage waren wir schon in Salzburg.
Genau, das ist jetzt auch schon eine Zeit her. Dann sind wir regelmäßig, so alle zwei Jahre, in Basel am Theater Roxy. Und wir waren auch schon mehrmals bei Impulse eingeladen. Das ist ein großes Performance-Festival im deutschsprachigen Raum in Deutschland, im Ruhrpott. Wir haben auch schon in Berlin gespielt, aber das ist schon lang her.
Wir haben sogar in Colombo gespielt, in Sri Lanka.
Wow. Für die AuslandsösterreicherInnen oder wie?
Ja, wir waren damals bei Impulse und da waren die
Frauen vom Goethe-Institut und die haben das gesehen und haben gesagt, das wäre doch so cool, wenn ihr nach Sri Lanka kommen würdet. Und das war noch so ein bisschen eine lustige Idee. Und irgendwie haben wir das dann doch auf die Reihe gekriegt.
Und was war da los? Waren da viele Leute?
Es war ein Theaterfestival, ja. Okay. Das war ein sehr großer, sehr stark klimatisierter Raum, kann ich mich erinnern. Es war arschkalt. Und es waren da die anderen FestivalteilnehmerInnen und, glaube ich, dann schon auch so ein bisschen Laufpublikum. Und wir mussten natürlich das Stück dann ein bisschen umstellen, weil das halt in Sri Lanka auch wegen Nacktheit auf der Bühne und so, da haben wir einfach auch rauchen dürfen Frauen nicht auf der Bühne, was wir dort gemacht haben.
Und das waren Teile auf Englisch, beziehungsweise mit dann Übertiteln.
Und sonst spielen wir in Österreich gibt's, könnten wir jetzt da viele, viele Ortschaften aufzählen, in denen wir gespielt haben, weil wir einfach wahnsinnig viel Gast spielen. Das ist ein großes Privileg, finde ich, was wir da haben, dass wir sehr viel Gast spielen.
Die eigene Arbeit darf man nie rechnen, heißt es im Stück. Einkochen, wenn es wahr ist. Ganz ehrlich, wie lebt man als vierköpfiges Ensemble im Off-Bereich?
Ich sage immer, das Leben jetzt ist gut, die Pension schlecht. Also wir sind alle selbstständig und können es uns nach wie vor nicht leisten, dass wir uns anstellen oder zumindest so anstellen, dass wir sagen, da kann man auch davon leben. Und als Selbstständige geht es dann doch irgendwie ein bisschen besser aus, aber dafür ist dann halt wird die Pension wahrscheinlich sehr, aber mit der Mindestpension werden wir doch auch zurechtkommen.
Locker, das wird überhaupt kein Problem.
Und sonst denke ich mir, ist es einfach, so wie die Nadja jetzt auch wieder gesagt hat, auch beim Nestor-Preis, ein wahnsinniges Privileg, finde ich, dass man sich aussuchen kann, mit wem man arbeitet und wir einfach mit Leuten zusammenarbeiten, die wir schätzen und gern haben. Und dann ist natürlich kein, also das meine ich jetzt nicht, dass man dann halt nichts verdienen muss, aber ja, ich denke mir dann, jetzt komme ich wieder zur Polizei zurück, lieber das als Polizistin sein.
Ja, ihr arbeitet oft mit der Monika Klengel bzw. dem Ed Hauswirt zusammen, weil du schon gesagt hast, Zusammenarbeit, beide vom Theater im Bahnhof. Und dann habe ich mich gefragt, was unterscheidet die Dirndln eigentlich vom Tipp?
Ich finde, wir sind zu viert.
Ja, das ist ein gut. Großer sind mehrere.
Unterschied. Die sind einfach mehrere. Viel, viel mehr. Ich finde, da laufen auch Prozesse wahrscheinlich ganz anders. Wahrscheinlich noch viel komplizierter, könnte ich mir vorstellen. Und
ja, es ist auch jetzt bei Halbzeit, ist es mir so aufgefallen bei unserer letzten Produktion, dass wir wirklich diese 40 Stücke, die wir bisher gemacht haben, haben immer eigentlich wir vier bestritten. Also als die Gerda noch dabei war, natürlich zu fünft, aber der Kern war immer der gleiche. Und es gibt eigentlich nicht zwei machen mal das und dann ist jemand nicht da oder so. Und wir sind auch zu klein. Es ist, wenn da jemand ausfällt, dann ist das riesig. Ja. Also das bedeutet was. Und da merkt man auch, wie fragil wir sind. Sollte was sein, weil wir ja nicht nur die ganze künstlerische Arbeit machen, sondern auch das ganze Management und alles, was da drumherum dazugehört. Und wir brauchen jede Kraft von uns.
Aussteigen darf da keine.
Na? Ja, aussteigen geht vielleicht, dann muss man sie ja halt umstrukturieren, aber so richtig.
Die muss dann die Nachfolgerin suchen.
Ja, dann ist sowieso immer was anderes, aber ja, stimmt schon. Also das ist ein sehr, sehr fragiles System. Wenn da irgendwie, wie, jetzt sagen wir die Bär, wir haben halt Gastspiel, die Bär schreibt, puh, ich bin eigentlich sehr kränklich und fahrt dann mit Paracetamol auf Gastspiel, weil es halt einfach auch nicht anders geht.
Mhm. Und das ja, das schon geht schwer wahrscheinlich, ja. Bei manchen Stücken vielleicht noch eher.
Ja, man kann sie eben, wenn man jetzt dann, man kann sie einstellen, wenn man, also beim Gastspiel ist sowieso, das ist jetzt wurscht, ob das Tipp irgendwo ein Gastspiel hat, weil du kannst jetzt, selbst das Tipp, die jetzt mehr Leute sind, kennen beim Gastspiel auch nicht von einer Sekunde auf die andere gewinnen. Aber jetzt, also die künstlerischen Prozesse und diese, also eben, wenn wir dann, wir haben eh schon mal gesagt, wenn man dann nur mehr zu zweit auf der Bühne ist und das Stück entwickelt, ist das dann noch die Raptor-Dirndln? Zu dritt, ja, aber eben zu viert ist es halt.
Ja, ihr seid halt auch, glaube ich, ihr personifiziert das halt ja, auch sehr genau. Stark. Ne?
Mhm. Das geht
ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, ich weiß jetzt nicht genau, wer, wie, was da kommt, aber genau. Bei euch weiß ich ganz genau, wer da kommt.
Und wenn eine nicht da ist, fehlt eine.
Ja. mein Podcast hat die Eigenschaft, ein bisschen sprunghaft zu sein. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt. Die Hörer und Hörerinnen schätzen das, glaube ich, wahnsinnig. Deswegen springen wir noch einmal kurz zum Nestreue-Preis. Was passiert da eigentlich danach? Bekommt ihr da ein schönes Preisgeld und könnt dann ein Jahr Urlaub auf den Bahamas machen? Oder werden dann eurer Meinung nach die nächsten Stücke gestürmt, an der Burg zu sehen sein? Rechnet ihr mit Filmangeboten? Jetzt Ironie off, aber was könnte das bringen? Ihr habt wahrscheinlich ja mit Leuten aus der Szene geredet. Was löst sowas aus? Also zuerst einmal, das Preisgeld gibt es hoffentlich.
Das wissen wir nicht.
Ja, okay. Also es kursieren da so Beträge auch und es gibt aber nirgendwo so eine wirklich konkrete Antwort. Also ich glaube, wir müssen da einfach schlichtweg anrufen. Es hat uns niemand noch offiziell gesagt, übrigens, es gibt auch ein Geld und gebt uns die Kontonummer. Anscheinend müssen wir uns da kümmern, wenn wir
uns da
einen Geldfluss geben
wir
sollen.
Wir warteten jetzt auf die 100.000.
Ich habe mit dem Ed, mit meinem Mann in Sri Lanka, weil ich war nicht beim Nestreue-Preis bei der Verleihung, sondern in Thailand. Ich war in Thailand. Und ich habe gesagt, ja, was bringt, ja, jetzt haben wir halt den Preis, was bringt das? Und der Ed hat dann gesagt, naja, das bringt Aufmerksamkeit, das ist schon, nicht, also eben die Leute, also eben der Nestreue-Preis bringt eine Aufmerksamkeit. Anscheinend nicht beim Herrn Landeshauptmann. Weil der Herr Landeshauptmann hat quasi eine Pressemitteilung hinausgegeben, wo quasi das Schauspielhaus genannt wird als Preisträger in, was ja auch stimmt und was auch super ist, aber mit keinem Wort erwähnt der steirische Landeshauptmann die Raptal-Dirndln, die in seinem Land steiermarkweit in Heinersdorf das Hoftheater haben, das eigentlich seine Agenden auch für 2030 irgendwie lebt und seit Jahren diese Arbeit leistet. Mit keinem Wort findet das Eingang in die Presseaussendung des Herrn Landeshauptmann.
Ich kann die quasi beruhigen. Er hat mir im Sommer versichert, dass er keine Podcasts hört. Also wird er den vielleicht auch nicht hören, aber vielleicht hören ihn seine Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen. Ja, wir haben schon einen Brief geschrieben.
Er weiß es schon, dass er vergessen
was
hat.
Was mir zum Beispiel halt aufgefallen ist, ich will jetzt nicht die kleine Zeitung dissen, aber da war dann am Cover der Herr Mertens als Preisträger. Und er möchte, wieso eigentlich nicht ihr oder halt der Schauspielhaus oder beide? Es ist doch die Graz-Ausgabe gewesen. Da hätte ich gefunden, dass das die sinnvollere Nachricht ist. Also ja, ist halt so. Muss man
so viel
halt
zum Thema Aufmerksamkeit.
Ja.
Nein, aber ich glaube prinzipiell glaube ich schon, dass dieser Preis natürlich, also eben ich habe jetzt zum Beispiel von Leuten WhatsApps bekommen, wo ich nicht einmal gewusst habe, dass ich die in meinem Telefon habe. Oder meine Mutter kriegt dann Anrufe von irgendwelchen Menschen, die sagen, ma, sie gratulieren irgendwie die Raptor, also das ist schon
cool. Ja, es ist, ich habe mir das mehr damit Aufmerksamkeit gerechnet, das war irgendwie so, wow, es ist wie Geburtstag, nur hoch 10 irgendwie.
Na und auch so eben, das eben also gleich, es geht mir immer gleich wie bei Steiermark heute, wo man denkt, wer schaut das eigentlich noch, aber das ist jedes Mal, wenn wir dann in Steiermark heute sind. Und dann kriegt man wieder, ihr wart im Fernsehen. Denke ich mir, ja, Wahnsinn, cool. Das ist wirklich ganz viele Menschen ist anscheinend Fernsehen wirklich nur
ja, vielleicht ein bisschen Medium. Mehr bei euch da draußen. Bei mir ja. Da ist es echt nur mehr, das waren dann immer so die Kindergartentanten von den Kindern. Mhm. Und so eher 60 plus war schon so. Ich will den ORF jetzt nicht auch noch dissen, weil jetzt habe ich eh schon dann alle steirischen Medien gegen mich.
Wir haben halt auch ein
sehr altes Publikum. Ich trifft dann manchmal Leute, die sagen, du warst jetzt in der Zeitung. Und ich sage, na, kann ich mir da. Und dann komme ich drauf, okay, es war Radio Steiermark oder so. Aber immerhin, Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit ist schon super. Aber das wird vielleicht ein bisschen mehr Nachfragen dann noch mit Booking bedeuten oder seht ihr da schon was? Ich meine, jetzt ist das noch sehr frisch.
Also, dass Produktionen gebucht werden, noch nicht. Die Wiederaufnahme in Wien ist leichter gegangen, seitdem wir gewusst haben, dass wir nominiert sind. Also, jetzt, wir spielen nochmal Ahnfrauen im März. Und
das ist cool. Und ich würde echt sagen, liebes Wiener Publikum, das müsst ihr gesehen haben. Lest euch ruhig die Haubendacher Kritik zuerst durch. Von mir ist auch den einzigen kritischen Kommentar auf der Website darunter, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Hab dann vergessen, mir den auszudrucken. Eine junge Studentin war ein bisschen anderer Meinung als ich und wahrscheinlich auch anderer Meinung als ihr. Kann man ja noch nachholen, aber das Stück ist großartig und die Inszenierung ist großartig. So, warum blüht die Off-Szene gerade in der Steiermark so stark, habe ich mir gedacht. Oder ist das ein Irrtum?
Nein, ich war heute gerade bei der Vorstandssitzung des anderen Theaters und dann haben wir gedacht, und dann haben wir halt auch so geredet über den neuen Preis und so und was es halt aus, was so das Spezielle ist am Off-Theater und ich glaube, das ist wirklich auch das Spezielle am steirischen oder am Grazer Off-Theater, dass wir wirklich ganz, ganz, ganz oft Gruppen haben, die sich ihre eigenen Themen suchen. Und das ist mir heute so das erste Mal bewusst geworden, ich weiß jetzt, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie das in Salzburg oder wo auch immer ist, aber ich glaube, dass das schon ein Spezifikum ist und deswegen die Leute, glaube ich, auch gerne zu diesen Stücken dann gehen, weil sie so den Eindruck haben, das hat was mit meiner Lebensrealität oder mit dem Leben da in Graz zu tun. Das ist, glaube ich, was speziell off-theatermäßiges und ich habe dann auch immer so den Eindruck, wenn das…
aber wenn, da muss ich schon sagen, das ist ein richtiges Rabdal-Dirndl. Ding. Ja, also bei euch sehe ich das viel, viel stärker, dass man denkt, da erkenne ich jetzt einfach Muster, da erkenne ich jetzt das richtige Leben. Das jetzt Planetenparty-Prinzip ist eine andere Geschichte. Da sehe ich andere Sachen, hat einen totalen Reiz, aber das sehe ich bei euch so stark.
Nein, weil es sind trotzdem alles Stückentwicklungen. Und ich finde, das macht nochmal einen Unterschied, als wenn ich mir jetzt da irgendein Stück nehme und es dann inszeniere. Ich finde, das macht, glaube ich, das spürt man, glaube ich, dass da nochmal ein ganz anderer. Das kann man jetzt da eben, es gibt da natürlich schon Unterschiede. Und ich finde, dass das manchmal, wenn das so am größten, also jetzt im Schauspielhaus zum Beispiel sehe, denke ich mir immer, das ist eine andere Qualität, die ich dort gern sehe. Da habe ich irgendwie die SchauspielerInnen, die eine Rolle verkörpern und mir kommt, ist das auch immer irgendwie ein bisschen unangenehm, wenn die dann so tun, als würden sie das echte Leben, das oder das Grazer Leben oder das irgendwie auf die, ich finde das, ist, das finde ich das Tolle an der freien Szene, wenn die das machen. Und das ist auch eine große Qualität, finde ich.
Die ja, also kurz auf den Punkt gebracht, wenn der Griesener Stadl Werner Schwab spielt, ist ehrlich gesagt ein bisschen besser, als wenn es Schauspielhaus gespielt hat. Obwohl dort war der FM Einheit dabei und so, das war auch cool. Aber ja, du hast schon recht, es ist weniger Distanz halt mal. Das ist schon cool bei euch. Man hat unter Umständen gar keine Distanz mehr zu diesen Figuren, zu diesen Personen. Und das ist logischerweise in einem großen Theater was anderes. Das ist auf Distanz aufgebaut. Ne? Das will ja auch in Distanz sein. Ne?
Und das ist auch die Qualität davon für ihn.
Ich glaube auch, dass das mit dem Probenprozess einfach nicht funktioniert. Also die haben dann einen Zirkel von 6 Wochen und da wird in der Früh und am Abend geprobt. Und wenn es da keine Textvorlage gibt, keine solide, dann kommt man nicht durch mit so einer knappen Zeit. Man sieht ja, wie lange wir arbeiten an unseren Produktionen und da ist der ganze Schreibprozess auch inkludiert. Und wenn wir ein Jahr vorher starten, schon mit Recherchen und Vorproben, da kann man sich anders mit einem Thema auseinandersetzen.
Genau. Ich finde, und das macht wahrscheinlich auch, also, und es sind auch die Teams. Also, ich denke mir, wir haben ja auch sehr geschlossene Gruppenstruktur in Graz. Also, da gibt es ja ganz wenige Wechsel zwischen den Also es spüren jetzt bei den Raptor-Dirndln nie Leute von wo außen oder beim Planetenparty-Prinzip. Also das sind ja auch diese Teams, was auch, finde ich, was Positives ist, dass man sagt, gut, und wir definieren uns jetzt als Gruppe und wir versuchen gemeinsam irgendwo wo hinzukommen und an einer gemeinsamen Haltung zu arbeiten.
Ich habe noch eine Frage zu eurer Halbzeitbilanz. Ich finde sie jetzt allerdings nicht, aber ich kann sie ungefähr auswendig. Ihr habt ja dort prognostiziert, quasi, was ihr in den nächsten 20 Jahren machen werdet. Mhm. Wie reizvoll wäre das eigentlich, sich an das zu halten?
Das haben wir uns oft überlegt, wie wir dann die Stücke, wir haben ja so einen Spaß gehabt, nur mal diese Stücktitel zu erfinden. Und dann, je tiefer wir ins Detail gegangen sind, da gibt es schon wirklich so Lieblingsstücke, wo wir dann gesagt haben, naja, für die nächsten Förderanträge werden wir uns diese Rolle dann schon immer hernehmen und dann mal schauen, ob vielleicht was reinpasst. Ich meine, man muss jetzt sagen, dass die Sachen, die jetzt geplant sind für die nächsten 2 Jahre, nicht übereinstimmen mit dem, was da auf unserer Timeline in dem Stück gestanden ist. Aber so ein paar Sachen kann ich mir durchaus vorstellen.
So, jetzt wieder zurück zu meiner Fragenliste. Genau, in einem Wordrap mit den Kulturlotsinnen sagt eine von euch, und ich glaube, es ist eine, die heute nicht da ist, ich glaube, es ist die Bea, wenn einen die Krise trifft, geht der Feminismus den Bach hinunter. Das war halt so mit Corona und so. Krise haben wir jetzt aber für die noch länger, wenn nicht vielleicht sogar immer. Also wird das mit dem Feminismus den Bach runter, da werden wir nicht zuschauen können. Wie wichtig ist euch der Feminismus und wie wichtig ist euch jetzt, sich zu überlegen, was macht die Krise mit den Frauenrechten, mit ganz vielen Themen rund um feministische Themen?
Ich finde, Feminismus ist wahnsinnig wichtig und gerade in einer Krise muss man aufpassen, dass uns eben, dass man nicht wieder in, und ich glaube, das war auch bei dem Wordrap so, dass es quasi plötzlich, und es gibt die Krise und sofort fällt man irgendwie in alte Muster zurück.
Aber was das du?
Ja, und ich glaube, man muss wirklich aufpassen, dass man, weil es ist so bequem, in alte Muster zurückzufallen und zu denken, okay, ist jetzt wurscht, es geht eh alles den Bach, aber jetzt versuche ich das ist jetzt einfach Feminismus oder zu schauen, hey, wir müssen da was ändern, ist weniger wichtig als jetzt,
Homeoffice organisieren.
Ja, es war irgendwie so erschreckend, wie schnell man, wo man glaubt, man ist da so erhaben und so weit weg, gerade als wir, die Raptor-Dirndln, als feministisches Frauenkollektiv, die ganz anders ihre Beziehungen leben und wo wir wirklich sehr, sehr gut alles aufgeteilt haben, zu Hause auch mit allem drum und dran. Ich habe oft so das Gefühl, dass ich eigentlich noch viel weniger mache als mein Mann. Und kaum war dann Corona da, war ich plötzlich in der Situation. Ich war so überrascht im ersten Moment. Und natürlich, die Zeit vergeht ja und man fügt sich im ersten Moment, weil es muss ja irgendwie alles irgendwie weitergehen. Aber es hat dann auch daheim für Gespräche gebraucht und dass das wieder anders geworden ist. Aber ich war auch schockiert von mir, wie schnell das geht.
Es ist halt da, es sind alle benachteiligt, die irgendwie nicht in der Früh ins Büro müssen. Ne? Die sind immer die, die dann daheim irgendwas checken haben müssen, weil du musst ja nicht. Die Polizistinnen, die haben trotzdem auf die Wache müssen. Ne?
Die durften hinaus.
Ja, und dann habe ich sie gedisst, wenn sie keine Masken im Auto angehabt haben.
Ja.
Ja, wir nähern uns schon dem Finale. Schlechter Witz oder gutes Essen? Was wollt ihr uns empfehlen?
Ein gutes Essen.
Schaut zur Frage, ihr habt unsere Signation nie gehört. Ne?
Na.
In der Signation heißt es gutes Essen und schlechte Witze.
Immer, die Dirndln immer gutes Essen.
Gutes Essen.
Okay. Immer.
Also wohin?
Kehlberghof in Graz.
Okay.
Thailand.
Ja, okay, das ist halt jetzt ein bisschen schwierig. Ne?
Also in Graz gutes Essen.
Du kannst uns halt Thai-Adressen in Thailand verraten, aber…
In Thailand braucht man keine Adresse, da geht man einfach irgendwo hin.
Na, lieber Graz, wenn ich ehrlich bin.
Barbara Karli. Die Barbara Karli fragen, ob sie kocht. Das ist die beste Köchin. Okay.
Weiß nicht, ob sie
unsere Kollegin.
Und ob sie so viel Lust
hat. Ich bin schlecht im. Ich muss mich da raushalten.
Okay, also Kehlberghof ist schon mal eine gute Adresse. Ist ja irgendwie wieder übernommen worden vor irgendwann.
Ja, aber ich glaube, sie kochen noch gleich weiter.
Okay.
Das ist der gleiche Koch.
So, was bringt 2024 in etwa für die Dirndln?
viele Gastspiele. Das wissen wir schon. Boah, wahnsinnig viel Arbeit.
Mhm.
Sehr viel. Zwei Premieren und
Europäische Kulturhauptstadt in Gosau.
Mhm. Und in Wien Gastspielreihe, in Basel Gastspielreihe. Ja.
Ja, cool.
Und ein großes Opernprojekt, das wir erarbeiten.
Das dann aber erst 2026 kommt, oder?
Nein. Ende 24, Anfang 25.
Auch in Graz zu sehen.
Mhm.
Ja, super. Überhaupt seid ihr dauernd irgendwo auch dabei, weil du gesagt hast, Kultur, ja, Bad Aussee wahrscheinlich, Salzkammergut. Ihr wart bei dem Kulturjahr 2020, weil da haben wir uns kennengelernt.
Bitte das rausschneiden, es ist Kulturjahr. Ich habe jetzt die europäische Kulturhauptstadt gesagt.
Ja, ja, wir haben ja gewusst, was du meinst, da müssen wir gar nicht schneiden. Salzkammergut halt. Ist ja als Kulturhauptstadt auch interessant. Das wird jetzt eh keine Frage mehr. Gehen wir gleich in Wordrap über. Vielleicht macht es abwechselnd. Und die, weil ihr meine Podcasts offensichtlich noch nicht gehört habt, kurze Fragen, kurze Antworten. Lieblingsstück aus dem eigenen Repertoire, Rosi.
Abreißen.
Ja, wunderbar, dann seid euch ja einig. LieblingsschauspielerIn, mit dem oder mit der ihr gerne mal zusammenarbeiten würdet.
Wir sind schlecht mit Namen.
Nein, okay. Ja, wir sind schlecht.
Dann beschreibt ihn
ja,
oder sie.
Nein, ich kann es jetzt nur beschreiben und das ist total blöd für eine Feministin, wenn ich sie als die Freundin vom ehemaligen Bundeskanzler beschreibe.
Die Altenberger.
Die Frau Altenberger.
Aber das lassen wir so drinnen, weil das ist schon schön. In Wien, Burg oder Volkstheater?
Volkstheater.
Nach eurer Tatort-Erfahrung im Schauspielhaus, beste Serie im Fernsehen? Jetzt sagt sie gleich, dass sie nicht fernschaut, ne?
Malcolm mittendrin.
Okay, da ist...
Ich versuche gerade wirklich wenig, gar nicht Fernsehen zu schauen. Okay.
Was macht ihr, wenn ihr als Besucherinnen im Theater sitzt und das Stück ist richtig, richtig schlecht?
Atmen.
Wegatmen den Schmerz?
Mittlerweile. Es gab einmal Zeiten, wo wir ganz anders waren, wo wir uns manchmal wirklich sehr, aber da waren wir noch sehr jung. Da hatten wir uns ja angemerkt, dass wir es nicht mehr mittlerweile sind aus dem Alter draußen und können uns zusammenreißen.
Okay, sehr gut. Welchen Podcast empfiehlt dir unseren neugierigen HörerInnen?
Den Haubentaucher.
Ja, super, danke. Und sonst? Hört irgendwer von euch Podcast?
Oh ja, ich habe jetzt, ich bin so schlecht mit Namen, diese beiden Herren.
Alles gesagt?
Lanz und.
Ach so, Lanz und Brecht hörst
ja,
du?
Ja, Lanz und Brecht, ey.
Und das findest du gut?
Das ist manchmal, wenn ich mir so denke, ah, da würde ich gern mehr wissen, dann, okay. Dann hören wir das. Ja? Das ist klasse.
Ich höre jetzt, obwohl die Rose in Amerika war, die Woman's Hour auf BBC. Die finde ich gerade auch zum Englisch lernen. Und das ist richtig, finde ich sehr angenehm. Hat mir eine Freundin empfohlen und das ist cool. Woman's Hour.
Sehr gut. Bestes Lied der Original Rabdal-Dirndln ist, ihr wart auf der Bussel von dir oder seht ihr das anders?
Du gingst fort.
Okay.
Und mein Herz, das weinte um dich.
Sehr gut, ich sehe profunde Kenntnis. Mhm. In der Pension dann Graz oder Rahabtal?
War lustig. Genau diese Frage habe ich mir heute gestellt. Was das einmal sein wird. Ob das Land oder Stadt ist.
Bei dir ja wohl Heinersdorf.
Ich bin so sprunghaft. Heute beim Reinfahren haben wir gedacht, ob ich in der Pension auch noch immer. Ich habe so das Bild von der Babs, ihrer Mama, die so in einer lustigen alten WG in einem Wohnprojekt in der Stadt wohnt. Und da denke ich mir, das ist schon auch cool. Also das Land hat natürlich auch was. Ja, werden wir sehen.
Ich sage immer Murau. Geostrategisch total uninteressant.
Oh Gott.
Es gibt dort sicher keinen Atomkrieg. Völlig wurscht.
Nie.
Viel Natur. Und die eine Partei, die ich nicht mag, ist dort eh schon so stark, da kann nichts mehr passieren. Rot oder Schwarz?
Rot.
Ja. Rot, ja.
Sehr gut. Beides richtig. Dann sage ich herzlichen Dank, dass ihr da wart. Viel Vergnügen heute beim Theaterspielen.
Danke.
Gruß an die zwei Kolleginnen.
Richten wir gerne aus.
Und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank auch an unser Publikum, das durchgehalten hat bis zum Schluss, sämtliche Schmerzen weggeatmet hat, falls es überhaupt welche gehabt hat. Und das nächste Mal hoffentlich wieder einschaltet. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn doch oder rezensiert ihn oder empfehlt ihn weiter oder macht's, was ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Das war der Haub und Taucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.